Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Herzlich willkommen hier bei Fechners Welt. Bei Nachgedacht, dem Podcast zwei junger, flotter Herren, die es noch einmal genau wissen wollen.
Je oller, je doller, Untertitel.
Schön, dass ihr wieder da seid und schön, dass wir uns heute schon zum dritten Mal hören.
Sehr schön. Hallo Roman.
Hallo Sven.
Na Schätzelein.
Herrlich, das ist doch mal ein schöner Einstieg. Ich finde es schön, hier bei dir in deiner Welt zu sein und mit dir zusammen schon zum dritten Mal über Dinge zu plauschen, die uns auf eine Art ja beide angehen und hoffentlich natürlich nicht nur uns beide, sondern eventuell auch den einen oder den anderen Herren oder sogleich auch vielleicht auch die eine oder andere Dame oder vor allen Dingen, und das ist uns ja das Allerwichtigste, vielleicht den oder den einen oder auch anderen Menschen betreffen, weil
herrlich.
Dinge sind ja nicht zu separieren. Insofern hoffe ich, dass wir das gut hinbekommen und dass wir direkt in die Mitte hineintauchen und dort wieder heraus.
Apropos in die Mitte, setz dich ruhig in die Mitte. Du bist zu nah am Mikro, glaube ich, jetzt gerade gewesen. Mach einfach so, wie du es sonst auch machst. Dann ist der Sound, glaube ich, ganz gut. Jetzt ist super. Okay. So, ja, hallo ihr Lieben. Ich sag auch mal hallo in die Runde. Wir grüßen aus der frisch beendeten Sommerpause hier in Neukölln und bei dir im Vorberlinischen.
Ja, in Brieselang.
Oh, Brieselang, das ist ja das neue Beverly Hills von Berlin, ne? Habe ich gehört.
Ja, also unter anderem neben Falkensee, ne, wo bestimmte Damen wohnen, die wirklich Beverly Hills-like in einer Villa wohnen, genannt Desiree Nick. Toll.
Toll.
Ganz toll, ganz toll. Ist das hier bei uns am Havelkanal auch eine große Idylle mit vielen Schiffen, die immer wieder gerne vorbeifahren und mit ihren Basstönen der Motoren uns gerne zum Erbeben bringen? Das ist
ach wirklich? So nah ist es bei euch? So
ja,
nah
ist es. Wir wohnen direkt am Havelkanal, ja.
Okay. Heute wollen wir ein weiteres Kapitel eröffnen, nämlich in unserem Nachgedacht-Podcast, wo wir über uns und unser schwules Leben oder unser ganz normales Leben einfach aus der schwulen Perspektive auch gucken oder aus der queeren Perspektive. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ein wichtiges Thema für uns beide ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so ein wichtiges Thema ist, weil ich mich natürlich jetzt ein bisschen damit beschäftigt habe. Nämlich männliche Vorbilder beziehungsweise Role Models und was eigentlich Männlichkeit bedeutet für uns. Ja, sprechen uns immer kurz vorher ab, so ein paar Tage vorher, was so Hauptüberthema der Folge sein wird. Und wir waren uns beide einig, dass wir das ein bisschen thematisieren wollen. Jetzt weiß ich ja schon ein bisschen, du hast ja ein bisschen erzählt in den beiden Folgen vorher, wie du so aufgewachsen bist und sozialisiert bist. Hattest du in deiner Kindheit, in deiner Jugend, in deinem frühen Erwachsenenleben männliche Vorbilder, die wirklich sozusagen in deinem Leben stattgefunden haben, jetzt mal abgesehen von Popkultur oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die einen natürlich auch geprägt haben und mich sogar massiv geprägt haben. Fällt dir ad hoc jemand ein, der dich auf eine positive Art und Weise, auf eine gesunde, vor allen Dingen psychisch gesunde Art und Weise in deiner Männlichkeit, in deinem Mannsein eingeführt hat, unterstützt hat, geprägt hat? Und das meine ich jetzt nicht sexuell, weil du schon wieder so grinst.
Ist schon klar, nein, ich habe vorher, bevor du es gesagt hast, musste ich schon grinsen, weil ich
irgendwas stimmt mit deinem Ton nicht. Ich weiß nicht warum. Du bist verzerrt. Jetzt bist du, glaube ich, immer, du bist zu nah dran. Setz dich einfach ganz normal, wie du sonst auch sitzt.
Wie ist es denn so jetzt?
Eigentlich? Jetzt ist es viel, viel besser. Also
dann entspanne ich mich jetzt wieder und beuge mich nicht vor.
Genau, du kannst dich gerne vorbeugen, das gefällt mir ganz gerne. Aber vielleicht machen wir das zu einem anderen Zeitpunkt.
Ja.
Also, oh, scheiße.
Nein, aber weißt du, ich habe gar nicht gegen eingeführt gelacht, sondern ich habe eher darüber nachgedacht, während du gefragt hast, lief natürlich so meine Kindheit vor meinem inneren Auge ab. Und als du über Role Model redetest und das noch nicht so spezifiziert hast, dachte ich, wollte ich eigentlich antworten, ganz frech und fruchtig. Ja, Erich Honecker war natürlich ein Role Model, was natürlich absolut nicht stimmt. Denn in meinem Leben gab es tatsächlich nur ein einziges männliches Role Model. Und es hat mich aber eher, wie ich später auch sehr erstaunt festgestellt habe, eher fetischmäßig beeinflusst. Denn das war der Mann einer Studienkollegin meiner Mutter. Ach. Der war der einzige Mann, der ab und zu mal aufgetaucht ist. Und ich weiß, bei dem, was mich dann später, als ich mich entschlossen habe, jetzt mal ein Leben zu führen, in dem Männer eine größere Rolle spielen als vorher, also nachdem ich mit meiner Freundin auseinandergegangen bin nach 13 Jahren, war das etwas, was immer wieder aufgetaucht ist. Und zwar Männer mit runden Gesichtern, mit runden Nasen, mit Schnauzbärten, schwarz behaarten Armen. Und neben dem, dass ich weiß, also auch aus zum Beispiel Büchern wie dem Eisenhans und so, also dass archaische, archetypische Dinge für uns eine große Rolle spielen, auch für, ich glaube, in der, so geht, so kommt es mir vor, in der schwulen Society oder in der Orientierung, dass also praktisch Haare ja auch einen Ausdruck haben von Männlichkeit, von, ja, hat es mich aber trotzdem, glaube ich, dieser Mann, der Studienkollegen meiner Mutter, hat mich so beeinflusst in dem, wo ich mich wohlfühle, wo ich denke, ich kann mich da anlehnen, ich fühle mich da geborgen. Ich sehe den kleinen Roman, wie der auf dem Arm von ihm sitzt und so denkt, endlich auch jemand wie ich. Und mich so anschmiege an den und irgendwie was entwickle, was später dann in meiner Sexualität und meinem sexuellen Leben eine große, große Rolle gespielt hat. Was jetzt gerade erst wieder auf eine Art, und darüber bin ich auch froh, verschwindet, wo ich denke, ich möchte den Menschen hinter dem, was ich sexy finde, finden können und ja, sehen und interessanter finden als dieses absurde Abbild, was sich mir eingeprägt hat, da es mein einziger Bezugspunkt zum Thema Mann war. Also ich bin tatsächlich ohne Role Model letztendlich aufgewachsen. Es gab keinen Mann in meiner näheren Umgebung. Null.
Wow. Also um das nochmal klar zu machen, ne, im Gegensatz zu mir, du bist bei deiner Mutter aufgewachsen und du hattest Schwestern.
Nein, ich bin als Einzelkind groß geworden.
Ach so. Und, ach so, das habe ich irgendwie falsch abgespeichert, okay.
Ja, ich bin als Einzelkind groß geworden und war eben nur, habe unter einem Dach gelebt mit meiner Großmutter, ihrer Freundin, den Freundinnen der Freundin meiner Großmutter und Kolleginnen der Freundin meiner Großmutter, meiner Tante und meiner Mutter. Es war also tatsächlich ein absoluter Frauenhaushalt von nicht sehr weiblichen Frauen. Also nicht im herkömmlichen Sinne weiblich, weil es tatsächlich eher... Ich habe nie jemand geschminkt zum Beispiel gesehen in meinem Umfeld, was jetzt auch kein grundsätzlich weibliches Attribut ist. Gerade heutzutage wird das ja viel, verteilt sich das viel, viel breiter, was ich wunderschön finde. Aber wo ich herkomme, aus der dunklen Vergangenheit, aus dem Mittelalter, noch mit einer 19 davor, ne, das ist ja grauenvoll, da war das praktisch so, dass ich zwar unter Frauen groß geworden bin, aber eben nicht sehr auch emotional. Und da läuft man eben schnell Gefahr, sehr polarisiert Dinge, festgefahrene Sachen zu äußern, ja, gerade in meinem Alter, ich bin jetzt 53. Das ist heutzutage für mich so eine spannende Zeit, weil ich bei allem oder bei vielem, was ich sage, immer wieder merke, Alter, hör dir mal selber zu. Das kommt ja wirklich aus der Steinzeit, ist ja unglaublich. Ja, das finde ich super interessant, eben manchmal auch peinlich, aber ich möchte eben sagen, dass das, was ich als weiblich für mich, das ist mir auch mal passiert bei einer, ich komme gleich wieder zu dir zurück, weil ich...
Ja, alles gut.
Es ist mir passiert, ich durfte mal eine Transfrau spielen für eine Regisseurin, die ich wirklich sehr beeindruckend finde, aus Ungarn, Alex. Und mal zu empfinden und in mich hineinzulassen, war wahnsinnig interessant. Für das, was in meiner Welt als archetypisch männlich oder weiblich bezeichnet wird. Zum Beispiel weiß ich noch, dass ich angefangen habe, als ich mein schwules Leben begonnen habe, eben immer sofort in Sekundenschnelle bei Verunsicherung war ich der Cowboy. Ja, klar. Nee. Und so. Und alles, was irgendwie feminin wirkte und emotional wirkte, fand ich auch abtönend und so. Also da hat sich viel entwickelt, auch in meinem Leben. Das ist genau umgekehrt jetzt. Also im Sinne von, ich liebe es wahrzunehmen, dass jemand mit seinen Gefühlen Kontakt hat, auch wenn es wie auch immer sei. Vor allen Dingen eben auch emotional ist etwas, was mich inzwischen eher anzieht als abstößt. Aber ja. Ich glaube, das war eine Folge eben für mich, für meine Kindheit, dass ich eben sehr, sehr dissoziiert von Gefühl groß geworden bin in einer weiblichen Umgebung. Also ich hatte nie sozusagen auch einen männlichen Bezugspartner, wo ich sagen konnte, du, das nervt mich alles fürchterlich mit den, ne? Und so, ja, und mal zu sehen, wo kann man, was ist denn da richtig, was ist denn da falsch? Also ich hatte tatsächlich überhaupt nichts, woran ich mich da halten konnte in meiner Kindheit, was auch interessanterweise durchaus Vorteile wieder hatte. Ja? Also alles ist ja sehr komplex. So, es interessiert mich das, wie war es denn mit dir und deinem Role Model? Bist du denn mit beiden Eltern groß geworden?
Ich überlege gerade, ob ich erst noch darauf eingehe, was du sagst, bevor ich irgendwie meine Situation ein bisschen genauer erzähle. Ja. Was interessant ist, was du sagst, dass du sozusagen von deinen Emotionen dissoziiert wurdest irgendwie irgendwann. Weil eigentlich sagt man ja Frauen nach, dass sie oft sehr emotional sind und dass sie sich austauschen untereinander, weißt du, zusammen aufs Klo gehen und erstmal alles genau ins tausendste Detail erzählen und so. Und das scheint ja bei dir, trotzdem du mit Frauen sozusagen aufgewachsen bist, ja trotzdem nicht passiert zu sein.
Überhaupt nicht. Das war eher, die Emotionen waren sehr verdreht. Es war alles immer sehr zynisch und hatte alles immer sowas von, das musst du doch wissen. Was ist denn mit dir? Das ist da, ich meine, wie kannst du denn ein Kind sein? Roman, das ist wirklich, das muss man doch verstehen können. Und ich sagte, nee, ich verstehe es nicht. Ich habe keine scheiß Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Ich weiß es nicht. Und das war die totale Dauerüberforderung irgendwie in meiner Kindheit, dass alle nie über was geredet haben. Dass es immer darum ging, der andere müsste ja schon wissen, worum es jetzt eigentlich geht und was tatsächlich wahr und nicht wahr ist. Und wenn er das nicht weiß, wenn sie das nicht weiß, dann tut's mir fürchterlich leid für dich.
Sehr spannend.
Und dann denke ich so, oh, was ist das? Hilfe. Und das für so einen kleinen Jungen oder überhaupt für ein Kind ist natürlich ein unfassbar verwirrendes Umfeld, wo mir in keinster Weise klar werden konnte, was ist denn jetzt was? Was heißt denn auch was?
Ja. Krass, okay. Ich bringe dich erstmal auf Stand, wie das bei mir war. Ich hatte natürlich Männer in meinem Umfeld. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich ja auch im Moment, ich habe ja angefangen auch sozusagen mein Buch zu schreiben oder meine Geschichte in einem Buch zu verarbeiten, weil ich das für meine Coaching-Arbeit irgendwie nutzen möchte, damit die Leute mich besser kennenlernen. Und ich muss wirklich mit Schockstarre fast sagen, dass ich durchweg in meiner Erinnerung nur extrem negative männliche Vorbilder in meiner Kindheit, in meiner frühesten Kindheit und in meiner Jugend hatte. Erst recht in meiner Jugend. Was von den Männern, die in meinem sozialen Umfeld, das sprich jetzt Familie, da waren, sicherlich gar nicht, also unbedacht war, beziehungsweise nicht bewusst negativ, sondern weil die natürlich auch Gefangene ihrer toxischen Männlichkeit sind und vor allen Dingen waren, weil die mehr oder weniger leben alle nicht mehr. Angefangen mit meinem Vater, der nicht präsent war, weil meine Eltern, also meine Mutter hat meinen Vater verlassen, da war ich irgendwie anderthalb Jahre oder so. Mein Bruder war ein Jahr älter, der hat das ein bisschen mitgekriegt und der hatte da auch wirklich jahrelang immer wieder auch in Träumen mit zu kämpfen. Mein Vater war gewalttätig meiner Mutter gegenüber, der hat sie vermöbelt und irgendwann ist sie quasi in einer Nacht- und Nebel-Aktion von meinem Opa, also dem Stiefvater meiner Mutter mütterlicherseits sozusagen quasi da rausgeholt worden mit uns beiden und dann gab es einen ewigen Scheidungskrieg und sozusagen mein Bruder und ich waren immer sozusagen immer so das Pfund da drin, ne, oder der, worum geschachert wurde und Sorgerechtsgeschichten immer wieder, wo wir beide immer wieder extrem irritiert und verunsichert waren, ne, und uns natürlich auch was vorgemacht haben. Also ich habe meinen Vater dann später, viel viel später punktuell in echt kennengelernt und ich muss nach wie vor sagen, er lebt nicht mehr, was ich ehrlich gesagt froh bin, weil das hat ein bisschen Ruhe in mein System gebracht, nachdem ich dann hinterher nach seinem Tod auch noch wirklich viel gearbeitet habe, um meine Psyche da zu heilen. Mein Vater, würde ich heute im Nachhinein sagen, ist einer der übelsten, bösartigsten, narzisstischsten Menschen gewesen, die mir jemals in meinem Leben begegnet sind. Mein leiblicher Vater. Glücklicherweise habe ich ihn nicht so oft gesehen, aber die Male, die ich ihn getroffen habe, waren hochgradig traumatisierend. Und zwar auf einer Psychoebene. Also mein Vater hat mich nie geschlagen oder sowas, aber auf der Psychoebene. Mein Vater hat es geliebt, andere Leute zu verletzen und psychisch fertig zu machen. Das ist echt krass. Das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern egal, wen ich kenne, redet so über meinen Vater, auch im Nachhinein. Also ne, ich kann nicht sagen, Gott habe ihn selig, sondern irgendwie fröhliches Karma wünsche ich dir. Ansonsten hatte ich mein Opa mütterlicherseits, den ich in Erinnerung habe, als sehr lieben, witzigen Mann, gesellig, Kneipier, ne, hatte irgendwie, meine Großeltern hatten immer Kneipen und sowas. Also entsprechend kannst du dir vorstellen, so ein Gemüt so hinter dem Tresen stehen und irgendwie immer einen Spruch auf den Lippen und sowas, aber eigentlich, also keine kraftvolle Männerfigur. Ja, der war sehr oft krank. Also ich erinnere mich noch, wenn ich als Kind irgendwie meine Großeltern besucht habe, standen auf seinem Nachttisch immer unzählige Medikamente rum. Der war eigentlich immer krank. Also auch eine Art von Dissoziierung. Und ist relativ früh auch gestorben. Ist jetzt jemand, dem ich noch als männliches Vorbild am liebevollsten und am entspanntesten und auch am weichesten empfinde. Ja, so ein rundlicher, also würde ich gar nicht als Opa bezeichnen, so, weil der war relativ jung auch, ne? Also so wirkt
das. Der Vater deiner Mutter, sagst du, ne?
Das hat sich ja später herausgestellt, dass das gar nicht, das wusste ich natürlich lange nicht, dass es nicht der richtige Vater meiner Mutter war. Und väterlicherseits, mein Opa, der starb, als ich so 16, 17 war, ist an einem Infarkt gestorben, relativ kurz nachdem er ins Rentenalter gekommen ist. Das war so ein richtiger Patriarch. Also meine Großeltern, gerade väterlicherseits, haben, glaube ich, auch viel aus so einem Versuch heraus, das Fehlverhalten meines Vaters irgendwie gut zu machen, haben sich oft um uns gekümmert, haben uns oft sozusagen am Wochenende zu sich geholt und sowas, obwohl die auch wahnsinnig viel zu tun hatten. Mein Großvater war einfacher, war Arbeiter, war zwar Vorarbeiter, aber die haben quasi, ich weiß noch, es gibt eine Straße im Harz irgendwie, die er mitgebaut hat, so, ne, und die er mitgeplant hat und also der war sozusagen von morgens bis abends auf der Baustelle und hat irgendwie Straßenarbeiten gemacht, so, ne, und sehr streng, korrekt, streng, aber auch so, da hat man keine Widerworte gehabt oder hat man erst recht nicht irgendwie gesagt, irgendwie wie es einem gerade geht, da kam sofort reiß dich zusammen oder eben diese ganzen Klischees so von wegen, ne, jetzt reiß dich mal zusammen, ein Junge weint nicht und so. Und gerade auch im Umgang mit meiner Oma, ich erinnere mich noch an so Sachen, also da war ganz klare Rollenverteilung, ne? Also mein Opa hat das Geld nach Hause gebracht. Interessanterweise hat meine Oma auch 40 Stunden die Woche gearbeitet, ne, als Schreibkraft in einem großen Betrieb, was ihr sicherlich sogar auch auf eine Art und Weise gut getan hat, weil sie dann eben auch mal rauskam aus diesem engen, mega konservativen Umfeld. Zu uns war ja immer korrekt. Also wenn wir abgeholt wurden aus dieser traumatischen Situation, von der ich dann gleich erzähle als Kind und als Jugendlicher, das war immer sowas wie so eine Freiheit, ein Stück Freiheit, ein Stück rauskommen aus so einer, keine Ahnung, aus so einem Käfig, gefühlten Mega-Käfig, wo ich einfach überhaupt nicht sein konnte. Dort konnte ich auf eine andere, da hatte ich zumindest das Gefühl, ich bin angenommen und mein Opa hat viel mit uns gemacht, der ist in den Wald gefahren, hat uns Flitzebogen gebaut, hat uns erklärt, ne, guck mal, das ist hier ein Ahorn, das ist hier eine Eiche und so, also solche so ganz basale Sachen, aber man hat keine Widerworte gehabt. Also, ne, oder man durfte nicht frech werden, weil dann konnte der sehr, sehr streng und sehr bam, bam, bam werden, so, ne, wo ich wirklich im Nachhinein, ich habe Angst vor meinem Opa gehabt. Als Kind und als Jugendlicher. Hab ihn respektiert und ich hatte nicht das Gefühl, dass er was gegen mich hatte oder irgendwie mich irgendwie verändern wollte, aber ich habe natürlich überhaupt nichts von mir hergezeigt. Ne? Also da habe ich funktioniert und habe gekuscht, wenn mein Opa im Raum war oder irgendwie anwesend war. Also das war so. Da war noch mein Onkel mit in dem Haus, der diese Geschichte irgendwie nochmal überhöht hat, wenn wir dort zu Besuch waren. Also das war sozusagen, ne, also mein Onkel mit seiner Familie lebte dort mit meinen Großeltern zusammen in einem Zweifamilienhaus, der Polizist war und sicherlich sehr, sehr viel mitgeschleppt hat, was er aber nie thematisiert hat. Es hieß immer irgendwie so, man hat richtig gemerkt, dass es dem eigentlich auch psychisch überhaupt nicht gut geht. Dann war viel Alkoholthema in dem Haus. Also es wurde halt einfach Bier getrunken, es wurde halt einfach Schnaps getrunken und sowas. Und unten im Flur, wo es in das Gästezimmer ging, wo mein Bruder und ich immer geschlafen haben, wenn wir dort waren, einfach nur um das zu verdeutlichen, also was das für eine Energie war, weiß ich noch, hing so eine Landkarte von Deutschland, aber vom Großdeutschen Reich. Mhm. Ja, so dieses, dieses wir Deutschen und dieses Patriarchale, dieses auch sehr nationalbewusste und Regeln, also jetzt, wenn ich jetzt Spiral Dynamics irgendwie anfügen würde, wäre das wirklich halt so das Blaue, ne, also regelkonform, man hält sich daran. Also das Schlimmste ist, dass wenn die Nachbarn irgendwie was zu kritisieren haben oder was sollen denn die Nachbarn denken? Das ist so der typische Spruch, der sozusagen dort für mich vorherrschte, ja. Mhm. Es war um einiges besser als zu Hause, wo ich jetzt drauf komme. Wenn ich jetzt erstmal bei meiner Familie bleibe, gar nicht lange später, als meine Mutter dann sozusagen mit uns allein wohnte, tauchte mein Stiefvater auf, den sie dann auch geheiratet hat, wo dann auch 10 Jahre später meine Schwester auf die Welt kam. Und mein Stiefvater war ein ganz einfacher Mann, Dachdecker, der sehr stumm war, nicht viel geredet hat, aber der für meine Mutter irgendwie offensichtlich zu dieser Zeit einfach ein Anker war und eine Sicherheit. Kannst du dir vorstellen, Mitte, Ende der 70er, 2 Kinder, geschieden. Und ich glaube, sie war einfach sehr froh, dass da jemand war, der sie sozusagen einfach ein bisschen ihr Sicherheit gegeben hat. Ne? Das ist meiner Mutter einfach auch wahrscheinlich ein großes Bedürfnis gewesen. Für mich war dieser Mann ganz problematisch, weil der mit mir überhaupt nicht klarkam. Weil ich so aus der Art geschlagen war, ja, also mit meiner kreativen Art, mit meiner frechen Art, mit meiner quirligen Art. Ich glaube, ich ging dem nur auf die Nerven. Mein Bruder war ja eher so ein ruhiger Typ, weißt du, so als der dann so ins Teenageralter kam, hat der sich vor sein Commodore 64 gesetzt und hat einfach Computer gespielt und war eigentlich weg, bis er endlich ausziehen konnte. Also der ist sozusagen innerlich emigriert, Jahre seines Lebens. Bei mir war es genau andersrum. Hatte ich ja bei einem letzten Gespräch schon erzählt, dass ich irgendwann so mit 8, 9, 10, 11 irgendwie diesen Gedanken hatte, so wie meine Eltern will ich auf gar keinen Fall werden. Weil dann werde ich ein unglückliches Leben führen. Das war mir so klar. Und anstatt, dass ich es wie mein Bruder gemacht habe, bin ich total in die Rebellion gegangen. Sowohl äußerlich, ja, Haare färben, gruft die Klamotten und was weiß ich, was man dann alles so macht, um irgendwie so das Gefühl zu haben, sich zu spüren, sich von außen heran eine eigene Identität oder ein eigenes Gefühl für sich selber anzueignen. Aber dieser Mann, es war so, dass der mich quasi regelmäßig auch verprügelt hat. Na, also ich hatte richtig Angst vor dem. Und konnte das aber auch nicht wirklich formulieren bei mir zu Hause, weil da war schon, also meine Mutter war ja auch nicht zugänglich in irgendeiner Form von Emotionalität. Also ich habe neulich oder vor einiger Zeit mit meinem Bruder gesprochen. Es gibt eigentlich keinen Moment, wo wir uns erinnern können, dass unsere Mutter uns mal wirklich in den Arm genommen hat oder sowas. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da eine emotionale Nähe gab. Das heißt, ich habe ganz, ganz viel mit mir selber abgemacht. Und mein ganzes inneres Gefühlschaos, und da war noch gar nicht von Sexualität zu reden. Ich rede jetzt noch dem Alter vor meinem 12, 13, 14, 14. Lebensjahr, ist schon bei mir ganz viel sozusagen in Bewegung gewesen und ganz viel unklar, also ähnlich wohin mit meinen ganzen Emotionen. Und es gab niemanden, wo ich mich hätte irgendwie als Kind öffnen können. Das ist ganz krass gewesen.
Wie alt warst du, als der kam?
Das weiß ich nicht mehr genau. Ich muss aber relativ jung gewesen sein. 3 oder 4 oder 5. Das ist nicht lange her, nachdem meine Mutter dann sozusagen sich getrennt hatte von meinem Vater. Und so. Ja, und da habe ich versucht, irgendwie zu funktionieren, also möglichst dieser männlichen Aggression aus dem Weg zu gehen und nicht aufzufallen, beziehungsweise wieder in Fettnäpfchen zu fallen, dass ich sozusagen das schwarze Schaf der Familie bin, was ich aber nicht verhindern konnte. Also ich war eigentlich immer relativ schnell die Person in unserer Familie, die halt einfach von aggressiver Männlichkeit sozusagen dieser Gefahr ausgesetzt war. Ne? So, der Mann, interessanterweise, als meine Sexualität langsam klar rauskam und so, und das ist mir erst viel, viel später klar geworden, das habe ich lange Zeit verdrängt, hat dieser Mann auf eine ganz absurde Art und Weise, trotz dieser Destruktivität, der ich da ausgesetzt war, und auch dieser Gewalt, der ich da ausgesetzt war, habe ich diesen Mann gegenüber eine sexuelle Attraktivität verspürt. Ganz krass, weil du eben vorhin sagtest, so ein Fetisch, der sich irgendwie etabliert hat. Deswegen, also, der hatte zum Beispiel ganz typisch, ne, also klar, der hatte diese Dachdeckerhosen, diese Zimmermannshosen an. Also macht mich auch heute noch tierisch an, wenn dann ein Mann irgendwie in so einer Hose kommt, die man so vorne so 2 Reißverschlüsse hat, ne, also so schon allein dieser schwarze Cord ist etwas, was mich total anmacht. Dann hatte der einen Schnauzbart. War relativ behaart auch und so. Und ich weiß, dass es Momente gab, wo ich wirklich dann sozusagen dem heimlich, was weiß ich, dann durchs Schlüsselloch, wenn der gebadet hat, irgendwie beobachtet habe und solche Sachen. Obwohl dieser Mann mich gewaltsam immer wieder verletzt hat. Und zwar auf keine Weise Art und Weise sexuell, aber dass ich sozusagen da schon eine ganz, ganz komische, verkrampfte Art von sexueller Verknüpfung zu einer toxischen Männlichkeit hergestellt habe, die heute, ne, selbst mit 50 noch funktioniert. Also wenn ich einen Mann sehe mit einem Schnauzbart, irgendwie so ein ganz bestimmter Männertyp, fahre ich total drauf ab. Es kann noch so ein dümmlicher, prolliger, emotionsloser und krasser Mann sein, ist mir dann da schaltet irgendwie alles aus und mein limbisches System sagt geil, so auch verbunden mit so einer komischen Fantasie von Aggression und sowas, weißt du, so obwohl ich überhaupt nicht auf Schmerzen stehe, aber es ist ganz krass, je mehr ich mich damit beschäftige, was der für einen Einfluss auch auf meine spätere Sexualität hatte.
Das ist total interessant, aber mir ist noch ein Aspekt mehr aufgefallen, jetzt, weil du mir nochmal eine Information mehr gegeben hast, über wie es da bei euch gelaufen ist. Fand ich super interessant, gerade weil ich das Gefühl habe, und ich glaube, das ist ja eben genau das, was wir lernen als Kinder oder eben nicht lernen oder eben verdreht lernen, ist, du hast ja gesagt, deine Mutter hat ja mal gar keine körperliche Nähe zu euch, ne? So gar nicht.
Ja.
Und er... Nur wenn er dich verprügelt hat.
Ja.
Und das ist nicht mal nur, was die Sexualität betrifft, sondern es gab Kontakt. Und das ist dieses ganz absurde Ding, letztendlich unterm Strich. Das, weißt du, also weil auch negative Beachtung ist Beachtung. Also man wird gesehen oder wahrgenommen. Und das fand ich gerade so interessant, nochmal für mich selber zu rekapitulieren, zu denken, wow, jetzt jenseits auch von Sexualität, was natürlich eine große Rolle spielt, aber mit dem gab es Kontakt im Gegensatz zu allen anderen, mit denen du zu tun hattest in deinem Leben, also was zum Beispiel Eltern betrifft oder sowas.
Zumindest die Eltern, ja. Also meine Großmutter zum Beispiel, meine Oma, beide, die waren eigentlich sehr herzlich. Also die, ne, da hat man schon mal geknuddelt oder sowas, aber da wurde nicht über Emotionen geredet. Da gab es schon einen Austausch von körperlicher Nähe, ne? Aber das war also ziemlich das Einzige.
Ja, es ist interessant, ja. Also was das praktisch auslöst und wie komplex das alles ist, was da passiert, auch im Sinne von Berührung oder Nicht-Berührung oder so. Ich finde ja die Berührung, ich bin ja jemand, deswegen gab es eben auch lange diese Kuschelgruppe, was ich immer so doof anhört, ein doofer Begriff, aber man kann es irgendwie anders auch schwer sagen, im Village. Also Cuddle Puddle ist natürlich englische Begriff ist ganz schön. Aber für mich war es vor allem so, oh ja, soll ich nochmal sagen?
Nee, ich glaube, es hat funktioniert. Also es hat funktioniert.
Ja, es bleibt öfter mal stecken, genau. Dass ich eben merke, körperliches Berühren ist für mich paradiesisch, einfach nur, weil ich dann spüre, ich brauche gar nichts weiter, weißt du. Also wenn Menschen sich nahe kommen, auch in so einer Kraddelpaddel, also sich zusammenzutun und du spürst, ein Nervensystem spürt ein anderes, ein Körper, einen anderen, ohne ein Zweck zu werden, ohne eine Ausrichtung zu haben auf was da passieren muss oder nicht muss, sondern einfach nur zu spüren, da fließt Energie zwischen Menschen. Das habe ich das erste Mal bemerkt, als ich im Zoo war vor 20 Jahren und da eine Wildschweinherde habe in der Sonne liegen sehen, alle aufeinander, ineinander verknäuselt, da habe ich gedacht, das ist für mich das Paradies. Mehr brauche ich nicht. Einfach da liegen und mit der gesamten Sippe und allen, die einen umgeben, mit der so einfach da liegen und sich spüren. Das war für mich so krass. Und das ist eben auch es ist ja auch wie eine Art Meditation, also an dieser Cuddle-Puddle eben auch so wichtig, eben Berührung zu spüren, so wie man, also wie in meiner Erfahrung auch, Reden ist wirklich toll, Austausch, Expression, also auszudrücken, wunderbar, aber eine Berührung, das ist wirklich das Schönste, was es gibt, wenn sie ohne Hintergedanken passiert, wenn es wirklich eine ganz sich nähernde, eine nährende Begegnung ist. Und
das ist der Punkt, dieses Nähren, ne? Das ist halt das System. Pablo, komm mal weg hier von der Tastatur. Der Kater will jetzt hier gerade ein bisschen Verbindung cutten.
Schnelle Notiz machen mal.
Genau. Das ist ja eins der Hauptthemen zum Beispiel der unteren Chakren, ne? Dieses Nähren, also auch dieses Nähren von der Brust. Ja, also ich bin zum Beispiel, glaube ich, so gut wie gar nicht an der Brust groß geworden, sondern es war diese ganz angeblich moderne Zeit, wo die Kinder halt einfach mit Flasche und mit Brei und so gefüttert, mit Milomil und was es da alles gab, ja, und Hip-Babynahrung und was dann da alles so aufkam in den 70ern, was unglaublich modern war und wo mir halt jetzt noch, wo ich merke, boah, ich bin immer noch untergenährt. Und also es gibt ein schamanisches Format, das nennt sich Nachnährung. Ja, wo man wirklich ganz ehrlich sagt, was brauche ich denn gerade? Und dann wird zum Beispiel, ich brauche Berührung, ich brauche Nähe, dann wird sozusagen im schamanischen Heilkreis werden so viele Menschen sozusagen, setzen sich zu dir und machen dieses Cuddle-Puddle, wie du das gerade genannt hast, setzen sich zu dir und konzentrieren sich nur darauf, dich durch die Berührung zu nähren mit Lebensenergie. Ja, weil dein eigenes System, dein Herz, deine Seele so untergenährt ist und so unter connected ist mit einem anderen Lebenssystem, einem anderen Körper, einem anderen menschlichen Wesen, dass es das quasi aussaugt und aufsaugt. Und ich habe da immer noch, mir fällt jetzt gerade ein Bild ein, wo ich glaube, dass es doch sowas gab, wo wir auf dem Sofa sitzen und irgendwie, auch verkeilt bei meiner Mutter sitze irgendwie, aber da war irgendwie auch noch ein Hund dabei. Also es gab immer Hunde, die mir in unserem Familienalltag, wo ich mir natürlich viel Nähe geholt habe, ne? Also gerade Tiere, also Katzen leider wenig in meiner Kindheit, aber Hunde waren eigentlich immer präsent. Und da habe ich mir immer viel Lebendigkeit geholt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch unvermittelt, weißt du? Also auch da ist ja eben das ist ja auch, was ich jetzt erst erlebe, also auch mit unseren beiden Hunden, dass das so unmittelbar passiert. Zack. Ja. Also auch mit Nähe oder mit eben Zusammenliegen. Ich überlege gerade, wie wir jetzt praktisch wieder zu männlichen Vorbildern uns zurückschlängeln.
Ja, pass auf, ich möchte dir ganz gerne einen Tipp geben, weil ich mich da mit diesem Thema gerade sehr beschäftige und das möchte ich auch irgendwie unseren Zuhörern gerne mal ans Herz legen. Und zwar habe ich ein Buch entdeckt, ein Kollege hatte das empfohlen, irgendwie über Instagram oder so hatte er das mal gepostet. Guck mal. Und zwar heißt das Sei kein Mann von einem Aktivisten, der sich für um das Thema Männlichkeit und so, also ein Engländer, J.J. Bola heißt der. Warum Männlichkeit oder der Begriff Männlichkeit oder das, was damit assoziiert wird, ein Albtraum für Jungs ist. Und das ist wirklich ein ganz großartiges Buch, was mir gerade sehr hilft, überhaupt erstmal nachzuvollziehen und zu verstehen, was da eigentlich mit mir passiert ist und weshalb ich heute immer noch so teilweise so krasse Bedürfnisse Nachnährungsbedürfnis habe, was mein Mannsein betrifft. Also ich möchte dir mal kurz einen Satz vorlesen, den ich wirklich krass fand oder den ich toll finde, weil er einfach vorschlägt, diesen Begriff Männlichkeit zu verändern. Er sagt hier, beziehungsweise ist das ein Zitat eines dieser Menschen, mit denen er sich da ausgetauscht hat. Deswegen rede ich gerne von Männlichkeiten statt nur von Männlichkeit. Denn es gibt so viele Formen davon. Wir haben eine Vorstellung von Männlichkeit und die ist schnell toxisch und negativ besetzt, während der Begriff Männlichkeiten Raum gibt für Männer, Frauen und Leute, die sich nicht in ein Geschlecht einordnen, ihren eigenen Zugang zur Männlichkeit zu finden. Also, dass wenn wir von Männlichkeit reden, wir das ja schon total eingrenzen, was ein Mann zu sein hat.
Das meine ich mit diesem Archaischen, weißt du? Dass diese alten Bilder eben so fest sitzen, also zumindest in mir auf jeden Fall. Wo ich dann eben nochmal bei der Transfrau, bei der Rolle sagen musste, auf einmal in ein Studio zu kommen und weich sein zu dürfen, offen sein zu dürfen, erstaunt sein zu dürfen, emotional was nicht verstehen zu können, nicht funktionieren zu müssen. Das war alles das, was mit dieser Rolle mitkam auf einmal. Und natürlich ist es nochmal ein spezieller Ort auch da zu sein, wenn du sowas spielst. Aber trotzdem war das für mich so ein Wow-Erlebnis zu sagen, okay, das ist nochmal ein ganz anderer Aggregatzustand von sein dürfen oder sein können oder nicht wissen dürfen.
Ja.
Das ist ja auch sowas, also auch als Mann, genauso wie als Frau. Ich meine, da ist schon wieder auch für mich etwas, was ich oft erlebt habe, die Unterteilung funktioniert gar nicht. Also weil jeder in seinem Leben oder jede in ihrem Leben oder jeder Mensch in seinem Leben erfahren hat, wie es ist, funktionieren zu müssen oder eben Erwartungen erfüllen zu müssen, dann jeweils eben unterschiedlich, einfach naturgemäß unterschiedlich, ob Frau oder Mann, was wird eben von dir erwartet? Ich glaube, wenn wir oder wenn ich jetzt nochmal über das Thema nachdenke, über das wir heute reden und auch als wir darüber geredet haben, was wollen wir eigentlich besprechen, ging es eben, das muss ich mich selber jetzt gerade wieder zurückholen, auch vor allen Dingen um, hatten wir Unterstützung im Sinne von begreifen zu können, wir sind mit einem bestimmten biologischen Geschlecht auf die Welt gekommen, wie ist denn das, was dazugehört? Oder wie verhält sich denn jemand, der vor uns da war, der eben scheinbar auch das gleiche biologische Geschlecht hat? Wie fühlt sich das an? Und da wollte ich nochmal zurückkommen darauf, was ich gesagt habe, weißt du, also am Anfang, klar war dieses Vermissen von einem Role Model wirklich schmerzhaft, auch im Nachhinein. Aber ich habe zum Beispiel toxische Männlichkeit so nicht kennengelernt. Und ich kann nur sagen, hätte ich meinen Vater getroffen oder bevor ich 35 war, getroffen, oder wäre der Kontakt nicht abgerissen zwischen meiner Mutter und meinem Vater schon bevor ich geboren worden bin, hätte es mich überrollt wie eine Feuerwalze. Denn in das Land meiner Väter zu ziehen oder dort groß werden zu müssen, in Dagestan, das, was ich erlebt habe 2003, das hat mich schockiert auch. Und das schockiert mich heute noch viel mehr.
Das heißt, du hast mit 35 deinen Vater zum ersten Mal besucht?
Ja, auch kennengelernt, auch überhaupt getroffen, überhaupt das erste Mal
krass
gesehen. Ich hatte nicht ein Bild, ich hatte nichts. Ja. Keine Ahnung von wer das war. Null. Und bin aber groß geworden, eben auch in meinem Umfeld mit, naja, ist doch auch ganz gut, weißt du. Also da Väter, du die, ja, trinken halt und dann gibt's Schreierei und Auseinandersetzung und vielleicht sogar Prügel. Das ist doch auch nicht schlecht, dass der jetzt nicht so. Und auch das ist eine Frechheit, finde ich. Also mit so, ich bin zumindest nicht mit was groß geworden. Das hat, finde ich, meine Mutter gut hinbekommen, die sowieso sehr viele Sachen sehr gut hinbekommen hat. Wenn ich da zurückschaue, denke ich, sie hat ein gerütteltes Maß an Verantwortung gehabt. Vor allem später, als meine Oma dann so krank war auch und sie dann alleinstehend eine Mutter und einen Sohn versorgen musste mit einem Vollberuf als Russisch-Deutsch-Lehrerin und einer als Klassenleiterin. Und ja. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Und sie hat zumindest aber hinbekommen, eben mich nicht gegen ihn einzustellen. Das hat er auch immer gesagt. Ich kann das nicht glauben. Ich kann mit meinem eigenen Sohn sprechen. Er verprügelt mich nicht. Er schlägt mir nicht ins Gesicht. Und so darüber war mein Vater so erstaunt. Also das hat sie nicht gemacht. Sie hat immer die Verantwortung für das übernommen, wie ich entstanden bin. Trotzdem ist, was Männlichkeit betrifft, bin ich vielleicht insofern ein wenig freier, weil ich das wirklich wie Neuland betrete, zumindest was das Bewusstsein betrifft. Denn ich merke trotzdem und habe auch in meiner ersten Beziehung mit meiner Freundin festgestellt, ich bin rein epigenetisch auf eine Art ein unfassbarer Macho gewesen. Frechheit von meiner Seite aus. Ich habe da Bedingungen gestellt und mir Dinge, also habe Dinge gelebt, die habe ich so nicht vorgelebt bekommen, also wirklich gar nicht.
Ja.
Und die haben sich aber so manifestiert in dieser langen Beziehung mit meiner ersten Freundin, dass ich danach immer noch sprachlos war. Es war genau die Rollenverteilung im typischen Sinne. Ich, der Typ, so, der dachte so, jetzt, nee, also weißt du, hier in der Wohnung, also wenn das ist meine Wohnung, ja, in der wir beide hier wohnen. Und wenn da was verändert wird, dann also nur von mir, ja. Also hier ist Schrank, können wir besprechen, weil hier da brauchst du da. Das hört sich jetzt krasser an, als es dann wirklich war, auch in unserer damaligen Beziehung. Ich bin mit meiner damaligen Freundin immer noch befreundet. Aber vom Gefühl her war das wirklich archetypisch. Und du denkst so, wie kann es denn sein? Das ist doch irre. Ich hatte gar kein Beispiel dafür. Und da ist mir aber, wenn ich das höre, was du zu erzählen hast, schon, denke ich schon, puh, also auch so ein bisschen Erleichterung im Sinne von, ich muss dieses Gift, was mein biologisches Geschlecht betrifft, nicht aus mir rausquetschen. Weißt du? Also ich muss das nicht loswerden, was ich erfahren habe, wie scheinbar jemand zu sein hat, der das gleiche biologische Geschlecht hat. Ach, so funktioniert das. Verstehe.
Also bei mir war das so, dass ich meinen Vater sozusagen natürlich glorifiziert habe. Also ne, meine Mutter hat nur negativ über meinen Vater gesprochen, weil die natürlich einfach in einem krassen Scheidungskrieg waren und so. Ne, mein Vater war natürlich in seiner Ehre total verletzt irgendwie, dass seine Frau da abgehauen ist und so. Und ich habe den natürlich glorifiziert, weil ich einfach unbewusst die Hoffnung hatte, wenn ich bei meinem Vater wäre,
ja,
dann würde es mir endlich gut gehen. Dann wäre ich endlich beschützt und mir würde es gut gehen. Umso heftiger war das dann, als ich die Male, was weiß ich, das erste Mal kann ich mich bewusst erinnern, vielleicht mit 8 oder 9, dass wir mal einen Nachmittag irgendwie meinen Vater getroffen haben, als der dann auch bei meinen Großeltern war. Dann später nochmal, dann habe ich mit 18, 19 habe ich gesagt, ich will meinen Vater jetzt kennenlernen und habe ihn gefragt, ob ich 2, 3 Wochen bei ihm in der Firma, wo er als Manager gearbeitet hat, in so einer Elektronikfirma in Bonn, ob ich dort einen Job machen konnte. Und das war der Horror. Ich war der, also der ist ja selber hochtraumatisiert. Der ist sozusagen groß geworden in einem Nachkriegshaushalt, ja, wo mein Opa sozusagen selber wahrscheinlich Kriegsgefangene, Zurückkehrer irgendwie, ne? Ich möchte nicht wissen, was meine Oma auf der Flucht aus Schlesien alles erlebt hat. Und so, ja. Sie hat sich ein bisschen geöffnet, ein paar Jahre vor ihrem Tod. Aber der ist ja selber in einem Horror aufgewachsen, er und sein Bruder, ja, und sind da, glaube ich, psychisch nach außen natürlich nicht, da wurde die Fassade aufrechterhalten, aber innerlich dran zerbrochen beide und beide wirklich sehr, sehr schmerzhaft gestorben an Krankheiten. Als ich den dann kennengelernt habe und diese 3 Wochen mit ihm verbracht habe, das war Psycho. Ne, irgendwie, der hat dann natürlich irgendwie, was ich auch abends, sich einen hinter die Binde gekippt und so, dann wurde der hat so wirklich, deswegen, ich habe irgendwann relativ früh beschlossen, ich trinke keinen Alkohol mehr, weil das für mich das Böseste, das Dämonischste am Menschsein hervorgeholt hat, was ich bisher anderen Menschen erlebt habe, besonders bei Männern. Ja, das war so, also der hat mich wirklich psychisch dort gefoltert. Und ich hatte das Gefühl, ich komme da nicht weg, weil ich natürlich irgendwie da gedacht habe, ich muss diesen Job zu Ende machen und so. Also vielleicht nochmal ein anderes Thema. Und dann habe ich ihn nochmal besucht, eine Woche bei seiner neuen Frau. Die haben dann irgendwie ein Ferienhaus in Spanien gehabt, wo wirklich an der Oberfläche irgendwie so, ja, alles cool und so, dieses männliche Getue und sowas, wenn er was getrunken hat. Irgendwie hat das dann aber auch ganz schnell gekippt und war aber sowas von sozusagen mir immer das Gefühl zu geben, ich bin nichts wert, ich bin scheiße, das, was ich mache, ist hat keinen Wert. Also deine Geschichte, kannst du dir ja vorstellen, was das bedeutet. Zu der Zeit, als ich dort gerade zu Besuch war diese Woche, die wirklich anstrengend war, weil die sich jeden Abend irgendwie die Kante gegeben haben, die beiden, lief zufällig ein Film, wo ich mitgespielt habe damals, ne, Margarete von Trotter. Ich habe eine kleine Rolle in so einem Film gehabt, wo sie damals irgendwie so einen Vierteiler gedreht hat. Der lief zufällig, ja, und meine Stiefmutter sagte dann, die übrigens nur 3, 4 Jahre älter ist als ich, oh, lass uns doch das gucken und so, ne, weil ich das so im Fernsehprogramm gesehen hatte, ne, und abends, als es dann lief, guckte mein Vater gerade irgendwie was anderes, irgendwie ein Krimi oder sowas, ne, und der hat dann gesagt, nein, ich will das jetzt weiter gucken.
Oh ja, grausam.
Weißt du, so dieses völlige Nichtachtung dessen, was ich mache, irgendwie mich nicht respektieren, weil ich halt einfach so einen weichen Beruf als Schauspieler, Künstler, brotlose Kunst. Der war nicht einmal im Theater von mir. Ich habe 20 Jahre auf der Bühne rumgehopst. Der hat das immer verweigert. Der hat mir immer das Gefühl gegeben, ich bin ein absolutes Nichts. Ich bin scheiße, so wie ich bin. Es sei denn, er hatte was gesoffen. Entweder wurde er dann aggressiv mir gegenüber oder bekam so eine ganz, ganz plumpe Vertraulichkeit, so eine kumpelhafte Vertraulichkeit und so, wo ich überhaupt null mit umgehen konnte. Also wirklich, mein Vater, so. Ich hatte aber glücklicherweise auch 2, 3 positive Vorbilder, weil wir es eigentlich ja um dieses um Role Model ging. Ne? Ja. Vielleicht sollten wir nochmal eine extra Folge unseren Vätern widmen, ja. Genau wie unseren Müttern. Ich merke gerade, die Zeit rennt, ne? Ohne Ende, aber was ja nicht schlimm ist, das ist ja Open End. Ich hatte 2, 3 Lehrer. Dann später, und zwar leider auch erst in der Oberstufe, dann Sekundarstufe 2, also 7., 8., 9., 10. bis 13. Klasse. Ich weiß bis heute nicht eigentlich, wie ich das geschafft habe, mein Abi zu machen, weil null Unterstützung von zu Hause, aber keine Ahnung, also großer Überlebenswille bei mir. Und da gab es Es gab einen ganz strengen Lehrer, der auch der Direktor meiner Schule war, Herr Balloff, vor dem ich auch echt Schiss hatte. Und ich war wirklich auch schwierig. Ich wurde da öfter hin zitiert. Also, ne, meine Mutter hatte oft Ärger mit mir. Na klar, weil ich war total durch. Muss ich mir mal vorstellen, mit 16, 17, 18. Ich war völlig, ich habe Sachen gemacht, wo auch in der Schule niemand mit umgehen konnte. Und, aber der war immer fair zu mir. Der war irgendwie immer, der hat das gecheckt, dass ich echt eine schwierige Zeit habe. Und bei dem habe ich dann einen Geschichtsleistungskurs gemacht. Nicht, weil ich in Geschichte so gut war, sondern weil ich irgendwie das Gefühl hatte, oh, da ist jemand, an dem ich mich festhalten kann. Der hat mir Stabilität gegeben. Und ich weiß noch irgendwie 2-3 Monate vor dem Abi, ich wieder so mit meiner unsicheren Art und ob ich das alles schaffe und sowas. Und dann weiß ich noch, guckte er mich an und sagte so, Sven, es wird Zeit, dass du aufhörst, dein Licht unter deinen Scheffel zu stellen. Das hat zum ersten Mal mir jemand das Gefühl gehabt, dass er etwas in mir sieht, was viel größer ist, als was ich nur ahnen konnte. Ja, werde ich nie vergessen. Diesen Mann werde ich das nie vergessen. Ich habe auch damals völlig am Thema vorbeigeschrieben in meiner Abiturklausur. Es ging um den europäischen Einigungsgedanken. Und ich weiß, ich war am Thema vorbei, hat mir trotzdem 14 Punkte gegeben. Weil ich einfach, weil er das immer gefördert hat, dass wir selbstständig eine These entwickeln, vertreten und auch argumentieren. Ja, und das konnte ich immer sehr, sehr gut. Das hat er mir wirklich, hat er mich ermutigt. Und es gab einen Lehrer, Herr Rohrer, weiß ich noch, Musik und Musiklehrer, der auch die Theater AG geleitet hat, dann da im Gymnasium, ne? Und wo ich mich gesehen gefühlt habe, der hat mich supportet, der war auch streng zu mir, das war kein Easy-Peasy-Lehrer, aber der hat zum Beispiel im gleichen Dorf gewohnt und der hat mich dann oft nach der Theater AG nachmittags, die ja dann nachmittags stattfand, einfach mit nach Hause genommen, ne? Anstatt dass ich dann mit dem Bus irgendwie nach Hause fahren musste. Und da gab es so ein paar Möglichkeiten, wo ich ein bisschen, der hat dann oft gefragt, wie geht's dir denn und sowas. Also ich glaube, die haben ganz genau gespürt, dass das bei mir hochfiligran war. Also ich war ja auch jahrelang wirklich suizidgefährdet, ne, was keiner wirklich mitgekriegt hat. Aber ich bin bis heute, ich habe zu viel Schiss vor Schmerzen gehabt. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich da irgendwie aus dem dritten Stock geschmissen oder sowas, ne. Aber ich habe immer Angst gehabt dafür, dass ich es überlebe und dass ich dann Schmerzen habe. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und das haben die, glaube ich, gespürt und haben versucht, mich da irgendwie in ihren ganz bescheidenen Mitteln zu supporten und mich zu unterstützen und mich mitzutragen ein Stück. Ne? Das waren positive männliche Vorbilder, denen ich, keine Ahnung, also ich weiß, Herr Balloff lebt nicht mehr, aber ich weiß nicht, ob Herr Rohrer noch lebt, auf ewig meinen Dank sehr, sehr dankbar bin, weil die haben mir das Gefühl gehabt, irgendwie, dass ich doch nicht so ganz daneben liege und in diese Welt irgendwie doch vielleicht reinpasse. Ja, und als ich dann rauskam von zu Hause, Zivildienst, das mein wichtigstes Argument oder mein wichtigstes Ziel beim Zivildienst war, dass ich zu Hause raus bin und dort eine Wohnung habe, wo ich bin. Es war mir fast egal, wo. Es war dann auch ein Horror, weil das ein Arschloch war, der Typ, der da der Chef war dieser Einrichtung. Und wo ich eigentlich erst angefangen habe zu leben, ist, als ich dann mit meiner Schauspielschule angefangen habe. Dann habe ich ja Kunst angefangen zu studieren. Das war auch noch sehr, sehr unemotional und sehr, sehr verbunden mit anderen Menschen, aber in der Schauspielschule hatte ich dann endlich ein Ventil gefunden, wo ich mit meinen Emotionen umgehen kann. Und dann bin ich ein sehr, sehr guter Schauspieler geworden, weil da war so viel in diesem Kessel und untergedeckelt an Emotionen und an innerer Welt, das war meine Rettung. Auf eine gewisse Art und Weise. Es war zwar auch toxisch und es hat mir nicht gut getan, es war destruktiv. Glücklicherweise kam da meine buddhistische Praxis und Stück für Stück hat sich das dann 2 Schritte vor, 1 zurück irgendwie ein bisschen stabilisiert, dass ich heute irgendwie sage, okay, einigermaßen läuft es. Aber um das kurz abzurunden, ich habe letzte Woche, habe ich hier mit meinem Mann und mit unserer Nachbarin, haben wir diesen Film geguckt, Der Junge muss an die frische Luft. Ne, von Habe Kerkeling. Und ich muss dir sagen, ich habe 3 Tage Rotz und Wasser geheult. Das hat mich so retraumatisiert, weil ich habe gesehen, was dieser wunderbare Mann, dieser Künstler, was der als Kind eigentlich an Nest zur Verfügung gehabt habe. Wie diese Großeltern mit ihm umgegangen sind, wie die Tanten mit ihm umgegangen sind, wie liebevoll die den supportet haben. Nichts davon, und das hat mich so aus meiner Mitte gekippt, tagelang, dass ich wirklich ich habe hier Rotz und Wasser geheult. Ich stand neben mir, weil ich so traurig war, dass ich das alles, die ersten 20, 30 Jahre meines Lebens, nicht bekommen habe, was Habe Kerkeling da in seiner Familie, trotzdem er krasse Sachen erlebt hat, ja, mit dem Selbstmord seiner Mutter und so, der hatte einfach ein soziales Netz und der wurde aufgefangen und der wurde geliebt, der wurde gefördert und der wurde gesehen und der wurde so sein gelassen, wie er ist. Also,
fand ich auch toll. Es ist auch sehr zu empfehlen, der Film. Ne?
Boah, genauso krasser Film.
Das Hörbuch auch, finde ich, also von Harpe Kerkeling selber eingelesen. Und für mich war bei dem Film so beeindruckend, nochmal auch für mich selber zu empfinden, dass eben, wie ähnlich sich das ist mit diesem tiefen Riss in der eigenen Seele, wie was das hervorruft in einem. Also das Bedürfnis auch, sich zu entäußern oder das Bedürfnis, etwas zu finden, das Bedürfnis, vielleicht eine Balance zu finden, das Bedürfnis, Kontakt zu finden, weil ich glaube, das hat einen tiefen Abgrund gerissen, dieses Erlebnis in seinem Leben neben seiner Mutter. Das hat mich zutiefst beeindruckt und mir eine große Achtung abgerungen für diesen Menschen, wie er mit diesem Schlag umgegangen ist und was er da, was er daraus gemacht hat. Ich fand es wirklich auch sehr beeindruckend. Ich muss sagen, auf die Uhr schauen, wir sind auch schon wieder am Ende angelangt.
Wir sind schon wieder am Ende angelangt, mittendrin. Ja, genau. Was ich noch abschließend irgendwie erzählen möchte, ist, also das war jetzt nochmal ein Thema in diesem Film, was mich zusätzlich nochmal wirklich aus meiner Bahn geworfen hat, weil mein Stiefvater hat sich ja das Leben genommen, als ich 17 war. Okay. Okay. Und ich habe den damals gefunden. Der hat sich mit Autoabgasen in der Garage das Leben genommen. Ja. Haben wir eine ganz andere Geschichte. Und auch da, ich weiß bis heute nicht, was diese 2-3 Monate danach, ich bin völlig dissoziiert. Ich habe keine Erinnerung an diese Zeit, was passiert ist, was mit mir passiert ist, geschweige denn, dass sich irgendjemand darum gekümmert hat. Ne? Und das hat mich so gekippt letzte Woche, als ich diesen Film gesehen habe. Ich weiß, ich habe den schon in meinem Kino gesehen, aber in einem anderen Lebenszustand. Der hat ja auch sozusagen seine Mutter nachts sozusagen dabei zugeguckt, wie sie gestorben ist, ne, mit diesen Schlafmitteln oder was sie da genommen hat. Und hat aus Unfähigkeit, aus Schock nicht reagieren können. Erst als es dann zu spät war, ne, am nächsten Morgen, als dann der Vater nach Hause kam und der dann sagte, Papa, Mama, geht's nicht gut, ja. Auch dieses schlechte Gewissen. Und so, das war sozusagen ein großer Abschluss irgendwie meiner toxischen männlichen Vorbilder, irgendwie, als ich dann sozusagen ein Problem weniger hatte, dieser Mann war tot. Ich hatte aber ein Problem mehr. Ich hatte ein Trauma noch mehr irgendwie mitzutragen. Nämlich, ich habe irgendwie eine Selbstmorderfahrung irgendwie als Teenager, was nie in irgendeiner Form therapeutisch irgendwie angeguckt wurde. Es geschweige denn irgendwie, dass mich mal jemand gefragt hätte aus meinem Familienumfeld, wie geht's mir denn damit? Keiner, bis heute eigentlich nicht. Das ist krass, was in meiner Familie da irgendwie schiefgelaufen ist. So.
Und auch nochmal, also bei dem Thema vor allen Dingen, dass ihr das wisst, wenn ihr jetzt zuhört, dass natürlich überall auch im Gegensatz zu dem, was jetzt Sven gerade erzählt hat, es gibt ganz viel Hilfe, ne? Also es gibt Nummern, die man anrufen kann.
Oh ja.
Es gibt, die sich damit beschäftigen. Also wenn ihr, ne, wenn ihr das jetzt gehört habt, also niemand muss mit diesem Thema alleine sein. Also es geht immer, sich Hilfe zu holen. Das ist auch wichtig und auch richtig und auch eine Erkenntnis des Älterwerdens, dass du bemerkst, okay, es gibt eine ganze Welt um dich herum und es gibt viele Menschen, denen es vielleicht ähnlich nicht gut geht. Du bist nicht allein damit. Ganz wichtig.
Ja. Das ist total wichtig, weil es war echt eine andere Zeit. Es war Ende der 80er und da gab es sowas wie Psychotherapie. Das gab es zwar, aber das war total verpönt. Da ging man nicht hin. Ja, weil das ist Quatsch. Was soll man da irgendwie, soll man da jetzt drüber reden? Das ist irgendwie, vergiss es und es muss weitergehen, so nach vorne und so. Verdrängen.
Und, ich bin nicht krank. Entschuldige bitte.
Ja, und das ist wirklich, und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir beide das ja hier auch machen, dass wir, dass ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir, egal wer, ob hetero, bi, schwul oder trans oder sowas, dass wir Männer oder wir, die wir uns in irgendeiner Form als Männer bezeichnen und sowohl rein körperlich als auch innerlich, dass wir darüber reden, was wir erlebt haben. Und dass es eben heute eine andere Zeit ist, dass man sich Hilfe holen kann und dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, da auch dazu zu erforschen, wo es Hilfe gibt. Also ich hätte gar nicht gewusst als 17-Jähriger, ja, wo ich mich hinwenden soll.
Ja, und in dieser Hinsicht gibt es eben auch so viele Dinge, die du tun kannst, ja. Also einfach auch nur zu begreifen, wo Dinge herkommen. Also das eben, ich finde das Thema Epigenetik ganz wichtig, wo praktisch tatsächliche Sachen weitergegeben werden, die du so nicht erlebt hast und die auch nicht aus deinem Leben stammen und auch nicht aus deiner Social Education, also auch nicht aus dem, was du mit deiner Sozialisierung erlebt hast. Und da tiefer zu gehen, ist auch ein schönes Thema, das werden wir garantiert nochmal behandeln. In einem der nächsten Podcasts. Ja,
also ich habe das Gefühl, seitdem wir das machen, um das jetzt hier langsam zum Schluss zu bringen, ich möchte gerne auch mit einem Abschlusszitat aus diesem tollen Buch hier, möchte ich euch gerne nochmal ans Herz legen. J.J. Bola, sei kein Mann, in jedem Buchladen zu finden. Der schreibt hier, Männern fehlt oft die emotionale Sprache, um ihre Gefühle auszudrücken. Egal, ob in Freundschaften, gegenüber der Familie oder den Liebsten. Deswegen profitieren wir ungemein von respektierten, bekannten Stimmen oder auch unbekannten Stimmen, von allem, vor allem von Männern, wenn sie offen über ihre seelischen Nöte reden. Zu hören, dass es anderen genauso ergeht, hilft einem, das Gespräch zu eröffnen. Gerade wenn eine Krankheit, die lange tabuisiert wurde, wie hier in diesem Fall geht es Depressionen, wenn Männlichkeit irgendwie toxisch wird, so endlich humanisiert und normalisiert wird. Also es ist ganz, ganz wichtig, das Gespräch zu suchen und das zu überwinden, diese Unfähigkeit, emotional zu sprechen, was wir als Jugendliche, Männer, Jugendliche, Teenager oft nicht beigebracht bekommen oder zu wenig, dass wir diesen Mut haben, das auszusprechen. Und gerade wir, die wir vielleicht jetzt schon ein paar Sachen erlebt haben, zu machen. Also danke dir mal wieder für dieses tolle Gespräch.
Ich danke dir.
Ist immer sehr intensiv. Ich hoffe, dass die Leute nicht sich nebenbei noch so einen Strick drehen, weißt du, so. Aber
das meine ich ja. Also das praktisch, wenn es was gibt, was da berührt wird in dir, sei laut, erzähl oder suche jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, ganz wichtig.
Ja. Oder kontakte auch gerne uns, wenn du nicht weißt, an wen du dich wenden möchtest. Ja. Also ich stehe total gern zur Verfügung, wenn jemand gerade in einer akuten Krise ist. Also ihr findet uns überall, schreibt uns an oder sowas, wenn ihr wirklich merkt, boah, das holt was in mir vor, dieses Gespräch, danke dafür, aber ich habe Gesprächsbedarf, total gerne. Ja. Also deswegen machen wir das auch ein Stück weit, um uns zu heilen und auch ein Stück weit die Gesellschaft zu heilen. Also. Und da geht es jetzt nicht um explizit schwul oder sowas, sondern einfach um gesunde Männlichkeiten und wie die sich irgendwie in Zukunft einfach entfalten dürfen. Gesunde Menschlichkeiten.
Vielleicht auch.
Genau. Ja. Ihr Lieben, danke fürs Zuhören. Danke für eure Kommentare, für eure Rückmeldungen, stellt uns gerne Fragen, gebt gerne ein Feedback. Das hilft uns sehr, diese Gesprächsreihe noch zu sensibilisieren, noch zu verfeinern und eure Gedanken und eure Kommentare helfen uns immer sehr, die nächsten Folgen zu planen. Also macht's
gut. Ja, wunderbar. Dann ja, genau. Habt einen schönen Tag, vielleicht eine schöne Woche, eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Bis bald wieder hier bei Nachgedacht.